Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IREB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 26. Januar 2022, gleich dem 6. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Ayatollah Khamenei anlässlich eines historischen Ereignisses. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, im Falle einer Aufhebung der repressiven Sanktionen ist jede Einigung möglich. Kommunikation zwischen iranischer und amerikanischer Delegation erfolgte bisher schriftlich. Und Iran will Beziehungen zu afrikanischen Ländern ausbauen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, im Falle einer Aufhebung der repressiven Sanktionen ist jede Einigung möglich. Präsident Raisi sagte, wenn die Parteien bereit sind, die repressiven Sanktionen gegen das iranische Volk aufzuheben, gibt es absolut Raum für jede Einigung. Unter Hinweis auf die Wiener Gespräche sagte Präsident Ebrahim Raisi am Dienstagabend in einer Live-TV-Sendung, das Ergebnis von Reisen und Treffen mit Verantwortungsträgern sollte darin bestehen, die Interessen und die Entwicklung des Landes in allen Bereichen sicherzustellen, und ein Lächeln und Erfolg hat für das Volk keine Vorteile. Der iranische Präsident sagte auf die Fragen, wie die Gespräche in Wien verlaufen und welche Position Iran einnehme, wenn der Wunsch der Amerikaner nach direkten Gesprächen ernst genommen werde, diese Forderung wird schon lange gemacht, aber bisher haben keine Verhandlungen mit den Amerikanern stattgefunden. Unsere Regierung ist auf Interaktion mit der ganzen Welt aufgebaut, sagte er weiter und fügte hinzu, wir werden die Interaktion mit allen Ländern der Welt anstreben, die mit uns interagieren wollen, aber gegen Länder, die mit uns konfrontieren wollen, werden wir natürlich Widerstand leisten. Er wies auch darauf hin, dass die iranische Regierung ein Gleichgewicht in der internationalen Politik anstrebe und fügte hinzu, dass mit den 15 Nachbarländern Irans ein enormes Handels- und Wirtschaftspotenzial aufgebaut werden könne. Die 8. Gesprächsrunde zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen hat am 27. Dezember 2021 in Wien begonnen und die Gespräche sind nach Angaben der Verhandlungsdelegationen vorangeschritten. Die Überprüfung der Aufhebung von Sanktionen und die Bereitstellung von Garantien, die Iran fordert, sind zwei wichtige Themen im Wiener Verhandlungsprozess. Die Islamische Republik Iran hat keine Frist für die Gespräche gesetzt und nimmt an den Gesprächen teil, mit dem Ziel, eine endgültige Einigung zu erzielen. Aber in den kommenden Tagen, wenn die Gegenparteien keinen Willen zeigen, die Gespräche fortzusetzen, wird die Fortsetzung des Dialogs mit Herausforderungen konfrontiert sein. Kommunikation zwischen iranischer und amerikanischer Delegation erfolgte bisher schriftlich. Nach Angaben des Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans erfolgte die Kommunikation der iranischen Delegation mit der amerikanischen Delegation bei den Wiener Gesprächen bisher nur durch den Austausch informeller Texte. Ali Shamkhani schrieb in Bezug auf diese inoffizielle schriftliche Kommunikation am Dienstagabend auf Twitter: Mehr als diese Art der Kommunikation war nicht nötig und wird es auch nicht geben. Diese Kommunikationsmethode kann nur bei guter Übereinstimmung durch andere Methoden ersetzt werden. Die 8. Gesprächsrunde zur Aufhebung der Iran-Sanktionen hat am 27. Dezember 2021 in Wien begonnen und wird fortgesetzt. Iranische und amerikanische Verhandlungsteilnehmer haben sich dabei nicht direkt getroffen. Michail Ulyanov, der russische Vertreter bei den internationalen Organisationen und Delegationsleiter bei den Wiener Gesprächen, gab am Dienstagabend in einer Twitter-Nachricht bekannt, dass sich die Mitglieder des Atomabkommens JCPOA mit Ausnahme Irans am Dienstagnachmittag mit der US-Delegation getroffen haben. Weiter hieß es in der Twitter-Nachricht von Ulyanov, dass sich die Mitglieder des JCPOA außer Iran mit der US-Delegation getroffen hätten, um den aktuellen Stand der Dinge bei den Wiener Gesprächen zu bewerten. Wie immer seien die Russen optimistischer gewesen, während die westlichen Kollegen pessimistischer seien. Die alte Kontroverse, ist das Glas halb voll oder halb leer, habe ihre Fortsetzung gefunden. Iran will Beziehungen zu afrikanischen Ländern ausbauen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, die Islamische Republik Iran sei entschlossen, die Beziehungen zu allen afrikanischen Ländern, insbesondere zu Togo, auszubauen. Bei einem Treffen am Dienstag in Teheran erörterten Amir Abdollahian und der togolesische Außenminister Robert Dossé gemeinsame Interessen auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene. Der iranische Außenminister sagte, dass das Treffen der Regierungsverantwortlichen beider Länder eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen spiele. Er skizzierte die Errungenschaften Irans in verschiedenen Bereichen sowie die Fähigkeiten iranischer Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Gesundheit und brachte die Bereitschaft des Landes zur Zusammenarbeit mit Togo auf allen Gebieten zum Ausdruck. Dossey seinerseits sagte, sein Land sei bestrebt, die Beziehungen zu Iran, insbesondere in Handels- und Wirtschaftsbereichen, auszubauen. Er lud iranische Unternehmen ein, sich an Entwicklungsprojekten seines Landes in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Energie zu beteiligen. Amir Abdollahian und Dossey einigten sich auch darauf, gemeinsame Arbeitsausschüsse einzurichten, mögliche Wege zur Eröffnung von Botschaften in Teheran und Lomé zu erörtern und Handelsdelegationen auszutauschen. Der togolesische Außenminister ist an der Spitze einer Delegation zu einem offiziellen Besuch in Teheran eingetroffen. Am Montag traf er mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zusammen. Raisi sagte bei diesem Treffen, der Ausbau umfassender Beziehungen zu afrikanischen Ländern gehöre zu den obersten außenpolitischen Prioritäten der Islamischen Republik Iran. Er fügte hinzu, dass die Stärkung der Beziehungen Irans zum afrikanischen Kontinent ernsthafter und energischer vorangetrieben werden sollten. Iran protestiert gegen systematische Menschenrechtsverletzungen in Palästina und Jemen. Der ständige Botschafter Irans bei den Vereinten Nationen hat gegen die schwerwiegenden und systematischen Menschenrechtsverletzungen in Palästina und im Jemen protestiert. Die schwerwiegendste Verletzung der internationalen humanitären Gesetze ist die jahrzehntelange systematische und unmenschliche Apartheidspolitik und Praxis des israelischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten, sagte Majid Tahrawanchi am Dienstag vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema Kriege in Städten, Schutz von Zivilisten in ihrer Umgebung. Die Verstöße umfassen laut Tahrawanchi eine Reihe von Brutalitäten, wie die vorsätzliche, systematische und massive Tötung von Zivilisten sowie die Beschlagnahme und Zerstörung ihrer Häuser. Das israelische Regime behauptete seine Existenz im Jahr 1948, nachdem es während eines vom Westen unterstützten Krieges riesige Teile der palästinensischen Gebiete besetzt hatte. 1967 besetzte es in einem weiteren Krieg noch umfassender palästinensischer Gebiete. In ähnlicher Weise haben die systematischen und schwerwiegenden Verstöße gegen die internationalen humanitären Gesetze im Jemen zu einer weit verbreiteten und vorsätzlichen Zerstörung ziviler Infrastrukturen, zu gezielten Tötungen von Zivilisten, einschließlich Frauen und Kindern, und harten rechtswidrigen Blockaden ziviler Häfen und Flughäfen geführt, fügte Taht Ravanchin zu. Der UN-Sicherheitsrat hat die Pflicht, den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten und Verletzer internationaler humanitärer Gesetze zu zwingen, derartige Verbrechen sofort zu beenden und sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, fügte er hinzu. UNICEF: Mehr als 1 Million afghanische Kinder vom Tod bedroht. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat davor gewarnt, dass mehr als 1 Million Kinder in Afghanistan von schwerer akuter Unterernährung und vom Tod bedroht seien. Der Kommunikationsspezialist des UNICEF-Regionalbüros in Südasien für internationale Entwicklung, Pravan Mahat, betonte nach seinem Besuch eines Krankenhauses in Kabul am Sonntag, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. UNICEF schätze, dass mehr als 1 Million Kinder in Afghanistan ohne dringende Maßnahmen in diesem Jahr an schwer akuter Unterernährung leiden könnten, schrieb er in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung. Deshalb fordern wir als UNICEF die Partner und Spender unserer Länder auf, die Kinder in Afghanistan zu unterstützen, fügte er hinzu. Mahat betonte, sie brauchen Hilfe, sie brauchen die Hilfe jetzt. Nahezu 5 Monate, nachdem die von den USA angeführte internationale Kriegskoalition das südwestasiatische Land verlassen hat, stehen Millionen Afghanen am Rande des Hungertods ohne Nahrung und ohne Geld. Kurz nachdem die Taliban Mitte August Kabul erobert hatten, beeilten sich die USA und ihre internationalen Partner, Afghanistans Zugang zu internationaler Hilfe abzuschneiden und die Vermögenswerte der afghanischen Zentralbank in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar einzufrieren. Auch die EU stoppte die Entwicklungshilfe für das Land, gefolgt vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. UN-Hilfsorganisationen haben die Situation in Afghanistan als eine der weltweit am schnellsten wachsenden humanitären Krisen bezeichnet. Nach Angaben des UN-Koordinierungsbüros für humanitäre Hilfe kämpft inzwischen die Hälfte der afghanischen Bevölkerung gegen akuten Hunger. Über 9 Millionen Menschen sind geflüchtet. UNO: 39 Millionen Dollar Hilfe notwendig für syrische Binnenflüchtlinge. Die Vereinten Nationen teilten mit, dass 39 Millionen Dollar benötigt würden, um den 250.000 syrischen Flüchtlingen in der kalten Jahreszeit zu helfen, die in Flüchtlingslagern im Nordwesten Syriens leben. Starker Schnee, Regen und Eiskälte haben das Leben syrischer Flüchtlinge, die in Flüchtlingslagern im Nordwesten Syriens leben, schwer gemacht, sagte Mark Katz, stellvertretender Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen für die Syrien-Krise, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Katz, der für die Abwicklung der Auslandshilfe nach Syrien über die türkische Grenze zuständig ist, fügte hinzu, dass man in der Region vor einer echten Katastrophe stehe. Er sagte, der Nordwesten Syriens sei besonders betroffen, weil es eine der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt habe. Der stellvertretende UN-Regionalkoordinator für humanitäre Hilfe in der Syrien-Krise beschrieb die Not der syrischen Flüchtlinge in den Lagern und fügte hinzu, etwa tausende Zelte sind aufgrund vom starken Schneefall, Temperaturen unter 0 bis minus 7 Grad Celsius und starken Regen vollständig eingestürzt oder stark beschädigt. US-Außenministerium genehmigt Verkauf von Radargeräten und Flugzeugen an Ägypten. Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Luftverteidigungsradaren und C-130 Super Hercules-Flugzeugen an Ägypten im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Dollar genehmigt. Der Verkauf von 12 C-130J30 Super Hercules-Flugzeugern im Wert von etwa 2,2 Milliarden Dollar solle Hilfsausrüstung, Ersatzteile und technische Unterstützung umfassen, teilte das Pentagon am Dienstag mit. Lockheed Martin ist laut dem Pentagon der Hauptauftragnehmer für die Flugzeuge. Hauptauftragnehmer für die Radargeräte, die bis zu 355 Millionen Dollar kosten können, sei L3Harris Technologies, fügte das Pentagon hinzu. Die für die Rüstungsexporte zuständige US-Behörde, Agentur für Verteidigungssicherheitskooperation, DSCA, informierte den Kongress am Dienstag über den möglichen Verkauf. Trotz der Genehmigung des US-Außenministeriums bedeutet diese Ankündigung nicht, dass ein Vertrag unterzeichnet oder die Verhandlungen beendet wurden. Biden, US-Truppen werden nicht in die Ukraine einmarschieren. US-Präsident Joe Biden hat zeitgleich mit zunehmenden Spannungen mit Russland und dem Transfer von Waffen und militärischen Ausrüstungen in die Ukraine sowie der Bereitschaftserklärung von 8.500 Soldaten seines Landes behauptet, dass keinerlei US-Truppen nach Kiew einmarschieren würden. Die Äußerungen des US-Präsidenten erfolgten, nachdem der Pentagon-Sprecher am Dienstag mitgeteilt hatte, dass 8.500 US-Militärkräfte in Bereitschaft seien. Pentagon-Sprecher John Kirby gab am Dienstag Ortszeit ebenfalls bekannt, dass die neueste Lieferung amerikanischer Militärhilfe, darunter Hunderte von Javelin-Panzerabwehrraketen, in die Ukraine verschifft würden. US-Präsident Joe Biden sagte Reportern am Dienstag Ortszeit, die Entscheidung, Truppen in höchster Alarmbereitschaft zu versetzen, sei keine Provokation, sondern ziele darauf ab, die US-Verbündeten zu beruhigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 3, Mashhad 3, Isfahan 6, Shiraz 8 und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Diese Folge über die islamische Ethik enthält zwei wichtige Regeln für die Erwiderung von schlechten Verhalten anderer. Beim letzten Mal haben wir den bedeutenden Punkt dargelegt, dass für die Entfaltung und das Wachstum guter moralischer Werte in jeder Gesellschaft einige Bedingungen erfüllt sein müssen, und zwar sowohl im politischen als auch im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich. Wir haben kurz über die Voraussetzungen im politischen und kulturellen Bereich gesprochen und gesagt, dass ein geeignetes politisches System und korrekte, rechtschaffene Regierungsverantwortliche die Entfaltung von höherer Moral ermöglichen. Wir sagten auch, dass falls das Regierungssystem verdorben ist, die Gesellschaft sich dem Abgrund nähert und Antiwerte, Missverhalten und schlechte Charakterzüge unter den Menschen zunehmen. Abgesehen von dem politischen System spielt auch die Kultur eine erhebliche Rolle bei der Förderung und Entfaltung von guten Eigenschaften bzw. bei dem Rückgang von moralischen Werten. Die Rolle der Kultur ist dermaßen entscheidend, dass die Weltmächte mit verschiedenen Tricks versuchen, die kulturelle Unabhängigkeit der Völker von allen Seiten anzugreifen, damit sie die eigene verwerfliche Kultur, welche Abhängigkeit und Verfall moralischer Werte zur Folge hat, in der Zielgesellschaft verbreiten. Diese Absicht verfolgen sie insbesondere in Staaten, deren Regenten und System fremdabhängig sind. Thank you. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor, der das Wachstumsmilieu für eine gute bzw. schlechte Moral schafft. Dieser Faktor ist die Wirtschaftspolitik. Ein Wachstum der guten moralischen Eigenschaften kann nur erwartet werden, wenn abgesehen von einer heilen politischen Ordnung und gesunden Kultur die Gesellschaft sich auch an einer gesunden Wirtschaft erfreut. In jedem Regierungssystem, in dem Dirigenten und Wirtschaftsakteure verdorben sind, sich an Zinsgeschäften und Wucher bereichern, Vermögen anhäufen und ein verschwenderisches, fürstliches Leben führen und die Wirtschaft von einer Macht- und Geldmafia beherrscht wird, bleibt zweifelsohne kein gesunder Raum mehr übrig, in dem zuverlässige Menschen tätig werden können, die lauter handeln und Selbstverzicht üben und Not kennen. Bei solchen Zuständen wird nichts mehr von einer guten Moral in der Welt der Wirtschaft mit ihren zahlreichen Finessen zu verspüren sein. Wenn wir ernsthaft wünschen, dass die Menschen sich an die moralischen Werte und gute Eigenschaften halten, müssen wir es als unsere Pflicht betrachten, ein gesundes System und eine gesunde Kultur- und Wirtschaftsordnung zu schaffen und unermüdlich gegen verdorbene und korrupte Systeme und Potentanten vorgehen. Wir müssen den Einfluss von unlauteren Mächten auf das Schicksal der Völker beheben und die passenden Voraussetzungen für das Wachstum und die Entfaltung der guten moralischen und menschlichen Werte schaffen, um in einer Welt voller Reinheit und Tugend leben zu können. Zur Verwirklichung dieses heiligen Zieles und Ideals müssen wir an unserem Charakter arbeiten. Denn wenn jeder Einzelne in der Gesellschaft sich zum Guten hin ändert und veredelt, wird eine gesunde Gesellschaft entstehen und aus dieser Gesellschaft werden gesunde und rechtschaffene Menschen hervorgehen und ihre Regenten werden nebst einer fruchtbaren, gesunden Kultur die Grundlagen für ein Wachstum der besten moralischen Eigenschaften bereitstellen. In diesem Zusammenhang scheint die Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen und Verbundenheit insbesondere durch maximale Anziehung und minimale Abweisung ein Erfordernis zu sein. Im Islam, wie ihn Prophet Muhammad, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause und die Imame aus seinem Hause lehren, gilt das Prinzip, Schlechtes mit Gutem zu erwidern. Das Prinzip, um maximale Anziehung bemüht zu sein, finden wir bei anderen Morallehren seltener vor, denn bei ihnen hat der Grundsatz den Vorrang, Schlechtes mit Schlechtem zu beantworten. Aber in der echten Ethikschule des Islams soll negatives Verhalten konstruktiv und positiv erwidert werden. Dazu hält uns der Koran mit seinen wertvollen Lehren an. In der Sura 41, Fussilat, heißt es im Vers 41, »Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wäre aber mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat anderer durch ein edles Verhalten ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so von dir angezogen, als wäre er ein warmherziger Freund. Zweifelsohne laufen alle Menschen Gefahr, einen Fehler zu begehen, insbesondere im Umgang mit anderen. Manchmal gerät der Mensch dermaßen unter Einwirkung seiner Gefühle, dass er die Kontrolle verliert und etwas tut, was er nach Abklingen seiner Gefühle bereut. Daraufhin hofft er, dass ihm sein falsches Verhalten verziehen wird. Gott, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist, sagt, um den Geist der Verderbung und Nachsicht gegenüber Fehlern der anderen im Menschen zu erwecken, in der Sure 24, Nur, im Vers 22, sie sollen die Fehler der anderen vergeben und verzeihen. Wünscht ihr nicht, dass Allah euch eure Sünden vergebe? Und Allah ist wahrlich allvergebend, barmherzig. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, der in der Moralschule des Korans aufgewachsen ist und als perfektes Beispiel für höchste Tugenden vorangeht, hat gesagt, wenn der jüngste Tag anbricht, versammelt Gott der Höchsterhabene alle Menschen, die es seit Beginn bis ans Ende der Schöpfungswelt gegeben hat, und dann ruft ein Herold, wo sind jene, die Vortrefflichkeit besitzen? Da tritt eine Schar aus der dicht gedrängten Menschenmenge hervor, und die Engel heißen sie willkommen und fragen sie, aus welchem Grund seid ihr den anderen überlegen? Sie werden antworten, wir haben mit jenem, der die Verbindung zu uns abgebrochen hatte, Verbindung aufgenommen und den unterstützt, der uns in der Not seine Hilfen verwehrt hatte, und haben dem vergeben, der uns Unrecht angetan hatte. Da bestätigen die Engel ihr edles Verhalten und sagen zu ihnen, kehrt ein ins Paradies. Ist es nicht so, dass bereits unser Leben auf dieser Welt ein wenig dem Leben im Paradies ähneln wird, wenn wir alle gegenüber schlechtem Verhalten positiv und konstruktiv reagieren? In der Hoffnung, dass ein solcher Geist in der menschlichen Gesellschaft verbreitet und praktiziert werden wird. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt unser Musikstück Iraneman, mein Iran, vorgetragen von Mehrdad Kazemi. Gute Unterhaltung.
ای بلند سر فراز ایران ما، شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران می دهد، رودهایت در بیابان موج زن، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشم پاید قصه گوی با خواب، بوکه هاید در دل توفان رها، دشت هاید ارغوانی سبز سر، ای تو با راز شکفتن آشنا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. به دنیا بشکفت با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، هم صدا با نغمه های نور باد، ای بلند سر فراز ایران من، شکوه نام تو در جان و تن، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ayatollah Khamenei anlässlich eines historischen Ereignisses.
Am 9.01.2022 hatte Ayatollah Khamenei ein Videotreffen mit Bürgern der Stadt Rum. Dieser Tag erinnert jedes Jahr an den Aufstand der Bevölkerung dieser Stadt am 19. Dezember 1356. Zu dem Ereignis am 19. Dezember 1356, also Anfang 1978, kam es, nachdem Imam Khomeini in der Zeitung Erzähler Ort beleidigt worden war. Das Geschehen in Rom zog serienweise Aktivitäten in anderen Städten nach sich und löste eine Bewegung aus, die schließlich zum Sieg der Revolution führte. Ohne die zentrale Rolle Imam Khomeinis als Vorbild der Nachahmung und als Religionsgelehrter hätte nach Überzeugung Ayatollah Khomeinis keine Person oder irgendeine Gruppe die Bevölkerung von einer Stadt zu anderen zu einem Aufstand veranlassen können. Der Revolutionsführer erinnerte an die historischen und gesellschaftlichen Ereignisse der letzten 150 Jahre im Iran, darunter die Tabakbewegung und die konstitutionelle Bewegung, der blutige Vorfall in der Gohar-Shod-Moschee, und hob hervor, dass die Religionsgelehrten bei diesen revolutionären Bewegungen die Hauptachse bildeten. Er sagte, nur die Religionsgelehrten und die geistlichen Vorbilder der Nachahmung schaffen es, eine große Bewegung des Volkes hervorzurufen und dieses gewaltige Meer zum Aufwallen zu bringen. Und von daher wird ersichtlich, weshalb die arroganten, gewaltsamen Mächte der Welt die Religionsgelehrten, die sich mit der Politik auseinandersetzen und eine Religion, die politische Angelegenheiten mit einschließt, und ein Religionsrecht, welches politische Fragen mit einbezieht, und verständige politische Gelehrte anfeinden. Sie sind deshalb gegen sie, weil ihre Präsenz eine Präsenz ist, die sich gegen die arroganten Mächte und gegen den Imperialismus richtet. In der Islamischen Republik Iran richtet sich der Ausruf »Nieder mit den USA« nicht etwa gegen die US-Bevölkerung, sondern symbolisiert die Forderung nach Beendigung von Imperialismus und Unterdrückung. Der Ansicht einiger, dass diese Parole Gewalt widerspiegele, setzte Ayatollah Khamenei entgegen, ihr oberflächliches Urteil habe mit der Unkenntnis vom Feind und seiner langen Feindschaft gegen die islamische Staatsordnung, welche der Religion und der religiösen Bewegung zu verdanken ist, zu tun. Ayatollah Khamenei bezeichnete das religiöse Ehrempfinden als einen wichtigen Faktor für den Aufstand vom 19. Dezember. Aufgrund eines solchen Gefühls legt der Muslim großen Wert auf den Islam, ist um seine Verwirklichung bemüht und wehrt jegliche Gefahr von ihm ab. Unter das praktizierte Ehrempfinden lassen sich jeglicher Kampf für die Sache Gottes, das Gebot, das Gute zu gebieten, die Empfehlung, der Wahrheit treu und geduldig zu bleiben, Lehre und Lernen und so weiter anordnen. Ayatollah Khomeini sagte, einige versuchen die Ansicht zu verbreiten, dass religiöses Ehrempfinden keine Logik, sondern nur Gewalt kennt. Aber in Wahrheit geht das religiöse Ehrempfinden mit der Vernunft einher und geht aus dem Weitblick hervor. Mit dem philosophischen Begriff der Rationalität gehen Denkschulen unterschiedlich um. Einige benutzen diesen Begriff nach Ansicht des Revolutionsoberhauptes, um ihre reaktionäre Einstellung und Angst zu rechtfertigen. Aber Rationalität bedeutet logisches und realistisches Denken, das aufgrund von Abwägungen zu einem Ergebnis führt, welches der gesunde Menschenverstand akzeptiert. Aus der Sicht des Revolutionsoberhauptes weisen die Persönlichkeiten mit dem größten religiösen Ehrempfinden meistens auch eine sehr hohe Rationalität auf. Er sagt, ein Beispiel ist der geehrte Imam. Er verbildlichte den Gipfel des religiösen Ehrempfindens. Zugleich hatte er den Gipfel der Rationalität erreicht. Er war klug, vernünftig und ein Gelehrter. Ayatollah Khomeini bezeichnete den Aufstand vom 19. Day als eine glänzende Kombination von religiösen Ehrempfinden und Rationalität. Denn der damalige Entschluss des Abgottregimes, den beleidigenden Artikel gegen Imam Khomeini herauszubringen, war kein Zufall, sondern erfolgte gezielt und kalkuliert. Der Schah hatte begriffen, dass der Imam immer mehr Einfluss unter der Bevölkerung gewonnen hatte. Und deshalb wollte er seine energiespendende und motivierende Position erschüttern und den Mittelpunkt der Bewegung auslöschen. Der Schah erhielt von Washington Unterstützung. Der damalige US-Präsident Jimmy Carter hatte zum Jahreswechsel 1977-87 in Teheran aufgrund der Fehlkalkulationen der Amerikaner den Iran der Pahlavi-Dynastie eine sichere Insel genannt. Die Bevölkerung von Rom brachte diese Kalkulationen durcheinander. Ayatollah Khomeini zitierte den Vers 42 aus der Sure 52 Tur, nämlich: Aber diejenigen, die ungläubig sind, sind es, die der List erliegen. Sie wollten den Imam umbringen, aber das führte nur dazu, dass er noch entschlossener wurde und noch mehr in Erscheinung trat. Sie wollten die Beziehung des Volkes zum Imam schwächen, aber diese Verbindung wurde nur noch fester. Sie wollten die Bewegung schwächen, aber sie wurde noch stärker. Schließlich musste Carter Anfang 1979 seinen General Heiser in den Iran schicken, damit er durch Massaker, einen Militärputsch oder auf irgendeine andere Weise die islamische Bewegung der iranischen Nation niederschlägt, was jedoch dank Gottes Beistand nicht gelang. Ayatollah Khomeini sagte, es sei ebenso eine Fehlkalkulation der Amerikaner gewesen, dass sie General Soleimani zum Märtyrer gemacht haben. Die Terroristen dachten, wenn sie Qasem Soleimani aus dem Weg räumen, werde die große Bewegung, deren Vertreter er war, abbrechen. Aber daran, dass ein Märtyrertod dank Gottes Macht frisch in Erinnerung bleibt und an der aufrichtigen allgemeinen Ehre, welche die iranische Bevölkerung und die Menschen anderer Länder am zweiten Jahrestag des Märtyrertodes dem General erwiesen haben, ist zu sehen, dass das Kalkulationssystem der Amerikaner wirklich defekt ist. Ayatollah Khomeini sagte, Ein lebendiges Volk blickt nicht nur auf die Vergangenheit. Ein lebendiges Volk denkt in jedem Abschnitt seiner Geschichte entsprechend der Erfordernisse seiner Zeit an die Pflicht, die es in dem Moment hat, und fasst außerdem den nächsten Schritt und das, was danach zu tun ist, ins Auge. Ayatollah Khamenei machte die Bevölkerung auf einige wichtige Punkte aufmerksam, die wir kurz zusammenfassen. Er betonte: Bewahrt das religiöse Ehrempfinden. Es ist das religiöse Ehrempfinden der iranischen Nation, welches das Land in kritischen Situationen gerettet hat. Es ist das religiöse Ehrempfinden, welches die Bedrohungen in Chancen umwandelt. Ein Beispiel ist der aufgezwungene Krieg und die achtjährige Verteidigung. Es war eine große Bedrohung, aber das religiöse Ehrempfinden der Bevölkerung und der jungen Generation, das religiöse Ehrempfinden der Väter und Mütter und Ehefrauen war es, welches dazu führte, dass unsere jungen Menschen an die Front gingen und diese Bedrohung in eine Gelegenheit umwandelten. Der Märtyrertod einer großen Persönlichkeit wie Qasem Soleimani ist in den Augen des Feindes und in den Augen aller eine Bedrohung gewesen. Aber das Ehrempfinden der muslimischen iranischen Nation hat diese Bedrohung in eine Gelegenheit umgewandelt. Gebt Acht! Eines der Dinge, welche heute ernsthaft zu den Plänen der Feinde der Revolution und der Feinde der islamischen Staatsordnung im Gespräch sind, ist die Absicht, die Sensibilität gegenüber den Grundlagen der Revolution zu bekämpfen. Die Islamische Republik und die Islamische Revolution wurden ins Leben gerufen, um die Herrschaft der Religion Gottes herzustellen. Es geht überhaupt darum, dass die Gesellschaft ein Leben gemäß der religiösen Strukturen führt und ordnet. Diese Grundlagen müssen bewahrt bleiben. Es gehört zu den Grundsätzen der Revolution, nicht gegenüber dem arroganten, gewaltsamen Feind zu kapitulieren. Und wenn es in bestimmten Zeitabschnitten zu Verhandlungen, Gesprächen und Austausch mit dem Feind kommt, bedeutet dies keine Kapitulation ihm gegenüber. Genauso wie wir bislang nicht kapituliert haben, werden wir dies auch in Zukunft nicht tun. Die Bekämpfung der Sensibilität hinsichtlich der Grundsätze ist Bestandteil eines samtenen, umfassenden und vielfältigen Krieges des Feindes, welchen er betreibt. Darauf muss geachtet werden und gegenüber dieser Bekämpfung der Sensibilität muss Widerstand geleistet werden. Die Vorstellung, dass diese Grundlagen für die Bevölkerung, das Land und die Zukunft kein Gewinn sind, ist ausgesprochen falsch und unrealistisch. Wir haben in unserem Land in diesen 43 Jahren immer dort einen Fortschritt erzielt, wo Revolutionäre, stark motivierte Personen mit ihren Anstrengungen für die Sache Gottes in Aktion getreten sind. Aber immer dort, wo eine Angelegenheit liegen blieb, hatte es mit Opportunismus, Korruption, Liebe zum aristokratischen Leben und nicht revolutionären Einstellungen zu tun. Die Mahnung, welche in meinen Augen auch sehr wichtig ist, betrifft die Wahrung der Einheit im Lande. Wir müssen die Faktoren für Spaltung so gut wir können reduzieren. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden, doch dürfen wir nicht zulassen, dass sie zur Bildung von Fronten führt. Wir müssen immer im Auge behalten, dass es an der Front unserer Feinde auf der Welt solche gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Zwietracht zu schüren. Abschließend forderte Ayatollah Khamenei, dass aktiv der Optimismus unter den jungen Menschen gestärkt wird und die Erfolge der Islamischen Republik nicht verdeckt bleiben. Er empfahl außerdem den Regierungsverantwortlichen, die Kapazität der Bürger für die allgemeine Aufsicht über Missstände wie Korruption zu nutzen.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgender Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40, N10117, Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mm-hmm.